Du kennst das selber, dann geht es abends auch mal, man hat Bock, dann geht es auch 23, 24, schon mal geht es auch in die Nacht rein, weil man will so ein Ding fertig haben oder man hat so einen krassen Gedanken, den will man jetzt einfach auf die Straße bringen oder man denkt, ey, morgen habe ich die Hälfte davon schon wieder vergessen. Das ist ja bei mir genauso.
Ja.
Deswegen muss man sich irgendwann mal bremsen, beziehungsweise auch mal so ein Stück weit zurückbesinnen nach dem Motto, okay, die Gesundheit ist einfach noch das Wichtigste, was wir haben. Und wir können alle viel arbeiten, wir können alle viel feiern gehen und wir können uns alle gut finden. Nur da sollte man einfach mal so ein bisschen auf sich selber hören. Das habe ich die letzte Zeit einfach noch mal ein bisschen überdacht, weil ich auch wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Und da muss man, glaube ich, einfach mal ein bisschen, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, mit 37, da muss man auch einfach mal ein bisschen kürzer treten, denke ich, beziehungsweise sich einen Ausgleich schaffen, wenn man schon viel tut, dass man dann sagt, okay, sonntags, ey, ich mache das Teil wirklich mal aus oder ich gehe jetzt mal ins Spa oder lass mich nur durchmassieren, gehe in eine Sauna, keine Ahnung, alles, was einem gut tut.
Absolut.
Und das kommt, glaube ich, bei vielen einfach ein bisschen zu kurz.
Herzlich willkommen zum Sauerland Valley Podcast mit Philipp Schäfer, der Podcast über Macherinnen und Macher aus dem Sauerland.
Hey, hey, bevor die Folge losgeht, hier noch eine kleine Info von mir, denn ihr werdet jetzt eine Folge hören, die nicht wie gewohnt eine super Qualität hat, sondern wir hatten Probleme mit der Tonspur und mussten das noch Vorhandene irgendwie retten. Von daher ist die Folge aber inhaltlich natürlich immer noch genauso gut wie alle anderen. Allerdings müssen wir ein paar Abstriche beim Ton machen. Trotzdem viel Spaß bei der Folge und wir freuen uns auf Feedback.
So, willkommen zur heutigen Sauerland Valley Podcast Folge. Ich habe zu Gast den Benjamin Richter von Consultech, wenn ich das so richtig gesagt habe.
Philipp, hast du vollkommen richtig gesagt, ja.
Schön, dich heute hier zu haben. Wir beide kennen uns auch eigentlich gar nicht.
Das ist korrekt.
Ja, wir haben uns vielleicht schon mal, wir haben schon mal voneinander gehört.
Positives.
Ja, natürlich. Immer im Sauerland hört man von allem nur Positives, oder? Ich freue mich, dass du da bist. Sehr gerne. Ich würde sagen, fang mal an. Erzähl mal vielleicht so ein paar Worte, sag mal ein paar Sätze zu dir. Was treibst du so? Wo treibst du dich im Sauerland rum? Und was hast du so für eine Company?
Ja, sehr gerne. Also Benjamin Richter, 37 Jahre, aus Schmallenberg. Schon immer da gewesen und auch ja, keine Anstalten, das irgendwie zu ändern. Also wir sind da sehr, sehr happy, wohne direkt am Kurpark, also relativ hübsche Lage, ruhig. Bin seit 18 Jahren, jetzt vielleicht auch schon fast 19 Jahre, in der IT. Angefangen als Fachinformatiker, 6 Jahre bei der Stadt Schmallenberg, IT-Administrator, nach der Hörnhandelsschule klassische 3-jährige Ausbildung gemacht, 3 Jahre noch als IT-Admin gearbeitet. Dann wollte man mal die Wirtschaft erkunden mit Mitte 20, war dann 4 Jahre im Rechenzentrum bei einem Unternehmen tätig, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, freiberuflich mal die ersten Gehversuche gemacht, mein erstes Start-up so parallel zur Hauptarbeit gegründet und ja, jetzt bin ich seit 4, 5 Jahren Unternehmer und der Bereich Informationssicherheit hat es mir seit 12 Jahren angetan.
Cool, also das heißt, aktuelle Firma ist hauptsächlich Consultech und du setzt dich komplett mit dem Thema IT-Sicherheit, Datenschutz, das ist so dein Steckenpferd.
Genau, ich habe die Digital Compliant vor circa 4 Jahren gegründet. Die ist letztes Jahr im September aufgegangen in die Consultech, also wurde quasi übernommen mit Mitarbeitern und Kunden. Gerade die Mitarbeiter, das war mir auch wichtig, dass das alles so passt. Das Büro wird übernommen in Schmallenberg über der Parfümerie Aurel beim Treffpunkt. Die Schmallenberger wissen Bescheid.
Vor dem Zentrum.
Vor dem Zentrum. Genau, seitdem bin ich Geschäftsführer der Consultech. Und ja, wir versuchen dort den Bereich Cybersecurity, zumindest in meinem Bereich, weiter voranzutreiben, haben aber dort auch andere Themen, wie zum Beispiel SAP Business One, ist eine ERP-Lösung, die kleinste SAP-Lösung, die es gibt, 13x als Voice-over-IP-Telefonie und auch Microsoft 365, also ein bisschen Systemauskraft.
Ah ja, okay, also das heißt, das passt ja auch eigentlich ganz gut zusammen, ne? Also gerade wenn du mit Datenschutz arbeitest und hast dann dementsprechend auch Tools, die das Ganze, mit denen du sowieso arbeitest, die du im Unternehmen implementieren kannst, dann den Datenschutz draufsetzt, ist das natürlich, und die IT-Sicherheit ist natürlich schon ein geiles Gesamtpaket, oder?
Wir sind zufrieden. Ich sage immer den Leuten, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, wir gehören zu eTree Group. Die eTree ist vor 10, 12 Jahren gegründet worden, klassischer Hardware-Distributor und vor 5, 6 Jahren dann die Consultech als Inhouse-Beratung, sage ich jetzt einfach mal, wobei wir jetzt 90% auch für extern machen. Mhm. Damals aber nur für die eTree. Alleine durch das SAP-Projekt kannst du dir vorstellen, hohe Lizenzkosten. Da hat man eher gesagt, hey, das können wir auch selbst vielleicht irgendwo übernehmen. Linke Tasche, rechte Tasche, wie es dann schon mal so ist. ist auch ganz, ganz okay, machen viele. Nichtsdestotrotz sage ich immer, aufgrund der Hardwarebeschaffung, der Softwaremöglichkeiten, der Beratungsmöglichkeiten, also sage ich häufig, wir machen alles bis auf Linux, da haben wir wirklich keine Kompetenzen und man muss ja auch nicht alles können, aber im besten Fall haben wir immer noch Ansprechpartner, die im Netzwerk halt unterstützen können und da kennen wir natürlich sehr, sehr viele Leute und auch wenn es so in Richtung Sophos Firewalls, da sind wir auch raus. Da braucht man Spezialisten speziell für die Produkte, Produkttypen.
Ist ja auch immer unterschiedlich, ne, was für einen Anspruch muss. Und gerade bei Firewalls, was für einen Anspruch setzt du an so eine Firewall und dann gibt es halt auch dementsprechend da wieder Experten. Also
die hatte ich auch mal irgendwann in der Hand, aber seit 12 Jahren kein Blech mehr wirklich. Deswegen, da gibt's bessere. Das ist auch völlig okay. Sie gehören beim Thema IT-Security-Konzept natürlich mit dazu als Gesamtkonzept. Aber die Konfiguration überlassen wir dann doch lieber anderen Leuten. Also sehe mich so ein bisschen als Cyber-Architekt, wenn man das in der Rolle, so ein bisschen der Blick von oben, so 360 Grad, das ist so meist meine Aufgabe bei Konzernen, bei großen Unternehmen, um da ganzheitlich für die IT-Sicherheit zu sorgen oder halt auf den Weg zu einer erfolgreichen Zertifizierung zu bringen im IT-Sektor.
Also das heißt, wenn ich was mit IT-Sicherheit zu tun habe, dann bist du der sich das erstmal in Ruhe anguckt, dir nicht gleich alles verkauft, sondern erstmal sagt, so, jetzt gucken wir erstmal, wo ist das Ding, wo stehen wir aktuell hier und was brauchen wir denn tatsächlich oder was brauchst du tatsächlich und was kann ich dir bieten in dem Rahmen?
Ich bin da immer, denke ich mal, offen und fair, sagt dem Unternehmen, ich komme mal rein zwischen 1 bis 3 Tagen, das ist wirtschaftlich alles noch überschaubar, wenn die Nase da nicht passt, kann man immer auch sagen, wir gehen den Weg, wir nehmen die Ergebnisse von Ihnen, Herr Richter, und wir gehen den Weg dann trotzdem alleine weiter oder mit jemand anderem, ja. Ist ja völlig in Ordnung. Das ist dann kostenmäßig überschaubar. Auf der anderen Seite sage ich dem Geschäftsführer, der in den meisten Fällen jetzt nicht wirklich tief in der IT steckt, ich muss mal eben verstehen, wie sie Geld verdienen. Und das verstehen die dann auch wieder. Dann fühlen die sich auch ein bisschen gebauchpinselt und dann erklären die auch von ihrem Baby. Das ist ja meistens auch Das ist ja dann meistens auch so ihr Ding, was die in 30, 40, 50 Jahren aufgebaut haben. Das ist ja alles auch super. Und dann weiß ich, okay, was sind die Hauptassets? Was sind die Unternehmenswerte? Wo liegen die? Sind die on-prem, also in-house? Sind die in der Cloud, also outgesourced worden? Und dann kann ich da Verteidigungslevel aufbauen, je nachdem, was der Kunde dann auch wünscht, wo das Ziel ist. Und das zusammengepackt ergibt dann quasi ein Gesamtergebnis, ein Gesamtkonzept. Mhm. Und daraufhin kann man arbeiten.
Also das heißt, die bekommen im Endeffekt so eine Art Handout von dir am Ende, mit allem drauf, mit einer Checkliste, was hast du dir angeguckt, wo ist wie Status Quo und dann eine Empfehlung mit einem Konzept, eigentlich einem Sicherheitskonzept. Und da kann ich damit loslaufen oder im Idealfall am besten natürlich auch mit dir arbeiten. Ne?
Ja, im Idealfall, das ist natürlich der Idealfall. Ja. Es gibt mindestens ein Audit-Ergebnis natürlich und einen Maßnahmenplan, dass ich auch wirklich was in der Hand habe, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als man ja wirklich keinen günstigen Berater irgendwo hat und nach 1, 2, 3 Tagen bekomme ich dann irgendwie eine billige zusammengefuschte PowerPoint oder irgendwie 3, 4 Zettel und dann sage ich als Berater, ja, komm, mach mal, meine Arbeit ist getan. Ganz im Gegenteil, man möchte die Kunden ja binden, man möchte zufriedene Kunden haben und natürlich auch langfristige Kunden. Das ist ja selber mega schwierig, erstmal neue Kunden zu bekommen und die werden ja viel zu wenig bauchgepinselt, sondern die Bestandskunden, um die sollte man sich kümmern. Mhm. Ja, 10-mal aufwendiger, neuen Kunden zu holen, als beim Bestandskunden nochmal zu schauen, wo Potenziale sind, wo beide Seiten nochmal angreifen können.
Ja. Wie ist denn dein Blick auf die IT-Sicherheit im Sauerland?
Ja, du darfst ehrlich sein. Wobei die meisten Kunden habe ich ja ehrlicherweise auch außerhalb des Sauerlandes. Es sind relativ wenige Kunden hier im Sauerland. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass viele Unternehmen und Konzerne natürlich eher außerhalb sind. Ja. Aber auch hier sind einige Unternehmen natürlich auch gerade im Bereich Datenschutz. Ist ja ab 20 Mitarbeiter, muss ich ja einen Datenschutzbeauftragten bestellen, ob intern oder extern, sei nochmal dahingestellt. Da habe ich natürlich einige Mandate, da unterstützt man. Da merkt man aber wirklich auch, dass der Reifegrad der Datenschutzmanagementsysteme auf jeden Fall zugenommen hat. Also die Leute, man muss ja nur googeln, Hackerangriff und so weiter oder Datenmissbrauch oder Datenleck, da bekommt man ja zigtausend Ergebnisse und jeden Tag ist irgendwas anderes. Wenn ich mir vorstelle, Continental im letzten Winter noch, also November, Dezember war es, glaube ich, da würden mal eben 50 Millionen Euro als Summe im Darknet gehandelt. Aber das ist ja dann nicht mehr ohne. Und solche Nachrichten bekommt auch der otto-normal-sauerländische Geschäftsführer mit, der normalerweise wenig mit IT zu tun hat, weil es ist vielleicht Produktionshandelsunternehmen ein kleines. Mhm. Und die sind ja froh, wenn sie ihr Tagesgeschäft backen, aufgrund der aktuellen auch politischen Situation. Wenig Fachpersonal. Ich bekomme vielleicht keine Produkte, die ich dann veredeln oder weiterentwickeln kann, dass meine Produkte gar nicht fertig werden. Also er hat ja tausend Dinge zu tun. Und sich dann auch um die IT-Sicherheit, um den Datenschutz zu kümmern, ist natürlich auch keine leichte Aufgabe.
Ist ja auch für viele so ein leidiges Thema, ne? So, weil die haben keine Ahnung davon und dann ist eh immer schon mal schwierig. Man hat gar keine Einschätzung davon, oh Gott, wie viel Arbeit ist das denn tatsächlich? Und dann ist man natürlich froh, wenn man jemanden hat. Aber allgemein würdest du sagen, so die Unternehmen, die du hier siehst, wo du bist, die sind eigentlich alle schon verhältnismäßig offen für das Thema. Also du rennst jetzt hier schon auch eher offene Türen ein, als wenn du sagen müsstest, oh, ne, hey, IT, kennt ihr euch da? Wisst ihr, was das ist? So, also ich glaube, auch von der Basis bist du weg. Ne?
Man fängt nicht wieder bei Adam und Eva an, sondern es geht dann schon ein Stück weit auch wirklich ins Eingemachte, weil man merkt, okay, da ist der IT-Leiter dabei, der natürlich auch dann Fachkenntnisse hat von den IT-Prozessen, von den Automatismen, die im Unternehmen herrschen. Da kann man schon auf Augenhöhe sprechen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also da wird jetzt keiner belächelt oder so weiter, sondern es wird ernst genommen. Man merkt halt der Geschäftsführer, dass die Geschäftsführer auch in einem gewissen Alter mehr und mehr sich darüber im Klaren sind, dass da wohl Gefahren lauern, dass nicht alle Freunde sind, einfach im Netz, genauso wie es halt auf der Welt so oder so ist, ist es natürlich auch im digitalen Netz nicht immer nur freundlich.
Richtig, und es ist halt nochmal anonymer. Ne?
Ganz klar.
Ja, und also jetzt ist die Consultec nicht dein einziges Baby, sage ich mal, für das du verantwortlich bist. Du hast ja noch so ein anderes Projekt, glaube ich. Ne? So.
Ja, es ist die Cyber Complete ist aus der Prokoba entstanden.
Ja.
Die Prokoba habe ich damals zusammen mit meinem Kompagnon, damals Christoph Kleine, entwickelt oder gegründet. Christoph Kleine ist zurück im Maschinenbaubereich. Das war auch völlig in Ordnung. Das war eher sein Steckenpferd. Man hat sich da wirklich freundschaftlich getrennt. Ich treffe den jetzt noch in ein paar Wochen wieder. Also alles fein.
Super.
Alles super. Es kann ja auch mal so gehen. Es muss ja nicht in einem Streit irgendwo enden. Ganz im Gegenteil. Genau, die Cyber Complete hat im Grunde die Datenschutzmandate aktuell von mir. Behandelt die Datenschutzmandate. Das möchte ich auch ganz strikt trennen zwischen IT-Security und Datenschutz, weil es einfach dann zum Teil Interessenskonflikt ist. Das ist nicht verkehrt, das einfach wirklich entsprechend auch so drin. Das ist die Cyber Complete. Da laufen meine Datenschutzmandate. Das ist auch deutschlandweit. Also im Norden, in Berlin ist jemand, in Süddeutschland, in München. Das ist je nachdem, wie man gerade angesprochen wird. Läuft super, das macht Spaß, das mache ich seit 12, 13 Jahren und das geht seinen Gang, darf gerne noch mehr werden. Auf der anderen Seite langweile ich mich natürlich schon nicht mit Consultec-Themen, das sind ja auch 12 Personen irgendwo, die da irgendwo gespielt werden müssen, das ist ja völlig klar. Nichtsdestotrotz schafft man beides. Und das Ganze spielt sich, wie du schon gesagt hast, in Schmallenbech ab in der Weststraße 4. Also,
wo ich unbedingt mal vorbeikommen
kann. Komm gern vorbei.
Dachterrasse.
Dachterrasse, eine Runde Tischtennis.
Ja, sehr gerne.
Der Weber-Grill kommt noch dieses Jahr. Also, das haben wir letztes Jahr nicht mehr geschafft, aufgrund der ganzen Situation. Aber Kaltgetränke natürlich auch immer, wie es sich gehört, für uns alle kaltgestellt. Und da entwickeln sich gerade mehrere Dinge. Also Consultec und Cybercomplete hatte ich ja erzählt. Vielleicht noch interessant, die GDA. Die German Digital All-Stars, gemeinsam mit Jan Pieper als zukünftiger Geschäftsführer. Jan Pieper hier auch witzigerweise in Winterberg gelernt, Webdesign. Und dementsprechend ist man ins Gespräch gekommen beim Feierabendbierchen, wie es sich gehört, und hat gefragt, hey, wo möchte man hin? Und da hat sich dann wirklich was konkretisiert, dass man gesagt hat, hey, lass uns doch gemeinsam da mal so den Agenturgedanken einfach mal fassen. Und da sehe ich mich ganz klar im Vertrieb. Ich habe wirklich wenig Ahnung von irgendwie Adobe Creative Cloud. Ich weiß, gibt es. Ich bin dann schon mal ab und zu mit dem Standardprodukt und muss man eine PDF verändern, dann hört es aber auch schon auf.
Selber PDF bearbeiten.
Ja, ganz genau. Das reicht dann aber auch schon. Und da haben wir wirklich andere mehr Möglichkeiten oder haben da mehr Know-how. Und gemeinsam mit Jan Pieper für das Webdesign werden wir uns im 1.4. verstärken im Bereich SEO. Und das Ganze sehen wir so ein bisschen als Agentur für Performance-Marketing, also Geschwindigkeit für Sichtbarkeit. Und da wollen wir uns definitiv so ein bisschen
abgrenzen von den anderen.
Das ist mir auch wichtig, also dass wir wirklich nicht alles anbieten, sondern das, wo wir gut sind. Ja. Das ganze Thema Security werden wir natürlich reinbringen, das Thema Hosting.
Spannend.
Weil wir einfach wollen, dass die Webseite im Grunde ganzheitlich abgesichert ist und
schnell ist,
ordentlich aussieht.
Ja.
Und sicher ist.
Ja, und halt irgendwie das Ziel erreicht. Ne? Das ist ja beim Performance-Marketing immer das Ding, das muss ja irgendwie skalierbar sein. Und spannendes Thema. Also das heißt, da können wir was von euch erwarten in den nächsten Monaten wahrscheinlich. Ne?
Gegründet ist jetzt, sagen wir, oder beziehungsweise umgeschrieben, ist eine ehemalige Gesellschaft von mir gewesen, die ich eigentlich hätte liquidiert. Das kann ich auch ganz offen sagen. Die wurde umbenannt, da bekommt er ja die Anteile, wird Geschäftsführer und dementsprechend haben wir da einen Weg gefunden.
Cool, also ihr hattet schon eine Basis. Also man muss jetzt nicht wieder bei Null mit dem ganzen Kladderadatsch anfangen, sondern das ist natürlich geil. Also
ja, es ist ein Stück weit ins gemachte Nest. Man muss nicht diese ganzen, klar, es muss einmal zum Notar gerannt werden, wie das halt so ist. Aber sage ich mal, diese ganzen Vorgeschichten, Vorgeblänkel mit Anmeldung statt IHK, Konto, weiß selber, wovon ich spreche, für das konnte man sich ersparen, das war relativ pragmatisch.
Da ziehen dann nicht die 3-4 Monate ins Land,
das war alles. Wir sind direkt jetzt schon auch schon in Kundenprojekte drin, Gott sei Dank, machen das Ganze schon und das ist ganz, ganz gut.
Schön, wie kann ich mir da jetzt zum Beispiel ein Produkt vorstellen? Kannst du da mal so einen groben Einblick geben, wie kann das aussehen? Also wie kann da ein Projekt aussehen, dass man sich mal, für die sich jetzt unter Performance Marketing an der Stelle mit eurer Expertise nichts vorstellen können, wie sieht es aus?
Also wir haben, wie gesagt, zum 1.4. dann unseren SEO-Experten. Dem habe ich mal kurz über die Schulter geschaut. Das ist schon mega, mega interessant, was da passiert. Also für mich meistens noch böhmische Dörfer. Wahrscheinlich noch für viele andere Cybersecurity ist für mich das ganze Thema SEO. Also ich weiß. Ja. Klar, natürlich wichtig, Sichtbarkeit, organisches Wachstum bei Google ist ja heutzutage wichtig, da irgendwo auf Seite 1 zu stehen und nicht auf Seite 25 mit seinem
Produkt. Ich will ja eigentlich keiner mehr suchen, sondern er will ja finden.
Ganz genau. Und da das richtige Keyword zu ermitteln, nach dem Motto, erstmal auf der Webseite natürlich mit dem Content die richtigen Texte zu schreiben, damit Google das natürlich mit dem Algorithmus erstmal schluckt, dass er erstmal versteht, dass wir quasi da auch die Lösung, oder dass der Kunde später auch der Lösungsanbieter ist für dieses Thema, dann so zu entwickeln, dass es auch passt, mit den Google-Ergebnissen so zu arbeiten, dass es immer besser wird. Das ist ja so ein bisschen wie bei meinem Management-System Plan, Do, Check, Act. Also ich versuche ja ständig in dieser Schleife entsprechend besser zu werden mit den Analyse-Tools, die ich da habe. Da kenne ich mich wirklich nicht aus, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich weiß, es gibt gewisse Analyse-Tools, da sehe ich das Ranking, beziehungsweise ich sehe, welche andere Keywords interessant sind. Und diese Dinge dann so zu formatieren, zu formulieren, dass es funktioniert, immer bessere Ergebnisse erzielen. Das ist schon eine hohe Kunst heutzutage. Da hätte man sich ja vor 10 Jahren gar nicht geglaubt, dass es solche Jobs geben wird, so SEO-Optimizer oder SEO-Manager, SEO-Berater.
In Zukunft gibt es ja wieder eine neue Jobschiene. Es wird ja jetzt, dadurch, dass wir die ganzen KI-Thematiken haben, ne, auch mit ChatGPT zum Beispiel, da wird es ja in Zukunft Jobs geben, wo du Leute buchst, die diese KIs steuern können.
Ja,
und das ist halt auch einfach so ein krasser Markt. Ne?
Ich hoffe, die Texter müssen dann schnell umschulen, weil die brauche ich ja im schlimmsten Fall, brauche ich die ja gar nicht mehr.
Ja, oder du brauchst halt einfach Texter, die wissen, wie sie diese Werkzeuge bedienen. Das ist halt das Ding. Und das Gleiche wirst du ja auch bei SEO haben, weil das steht natürlich gerade im Zuge von ChatGPT gleich mit auf der Liste. Aber es kann halt einfach so ein geiles Tool sein, was das Ganze einfach so unterstützt. Und
Datenschutzrecht natürlich alles noch so ein bisschen fragwürdig. Da stecken große Konzerne
zumindest hinter. In Deutschland.
die anderen machen sich jetzt DSGVO geht ja EU-weit. Nichtsdestotrotz, es stecken große Konzerne hinter, die ja natürlich, und da machen wir uns jetzt vor, auch ein Eigeninteresse haben. Das sollte man immer, also die Medaille hat immer zwei Seiten. Da gab es jetzt auch, ich habe das diese Woche auch verfolgt, es gab auch einen größeren Artikel in der Netzpolitik dazu, für und wieder. Und wie gesagt, Technik ist immer schön. Wir sollten nur schauen, was wir da steuern und was am Ende. Wem bringt es, wem nützt es am Ende? Das ist immer die Frage.
Ja, genau. Aber das ist ja immer so, dem Endkonsumenten nützt es natürlich immer dann, wenn es einfach ist.
Ja, klar. Keep it simple. Ja, und siehe WhatsApp, da hat auch keiner gefragt, ist das jetzt datenschutzrechtlich okay?
Da wurde so lange dran umgedreht, bis es jetzt irgendwie funktioniert.
Definitiv.
Ob das jetzt dann alles so super ist. Naja, gut. Die Leute benutzen es und keiner wollte es löschen.
Ja, ganz
klar. Ja, so ist das. Ja, und Thema Sauerland. Du hast ja schon gesagt, du bist hier geboren. Du bist auch hier geblieben im Endeffekt. Du bist nie weg gewesen, oder?
Ich bin nie weg gewesen.
Aber du hast viel gesehen. Aber
sehen tue ich automatisch viel. Ja. Wobei man sieht, Kunde und Gebäude, ob man von der Stadt jetzt viel sieht, gut. Man ist abends vielleicht noch in einem netten Lokal was. Das sind so vielleicht die kleineren Benefits, aber dass man jetzt wirklich, da kann man ja keine Stadtreihe machen, vielleicht mal ein Wochenende dranhängen, wenn es ein Donnerstag, Freitag ist beim Kunden, dass man sagt, okay, es geht erst Sonntagabend zurück, dass man so ein bisschen was von der Stadt hat. Aber
kein gutes Trip draus machst. So.
Ja, das ist natürlich, wenn es passt, super. Ansonsten sehe ich eigentlich recht wenig, sondern es ist meistens ja dann vor Ort bei den Kunden, wobei man ehrlicherweise sagen muss, 70, 80, vielleicht sogar 90% durch Corona auch, das ist auch nicht verkehrt, ist Remote-Arbeit. Auf der anderen Seite gibt es ja immer ein Für und Wider, sage ich mal. Wir sind ja irgendwo alle soziale Wesen. Das heißt, es ist komplett remote. Da halte ich auch nichts von, weil wenigstens einmal die Woche das Team zu sehen um zu sagen, ansonsten sieht man sich einmal im Jahr zur Weihnachtsfeier und keiner kennt mehr wen und weiß auch gar nicht mehr, was er quatschen soll. Das halte ich alles für ein bisschen schwierig, aber nichtsdestotrotz, du kamst drauf Sauerland hier. Ich habe das nie wirklich verlassen. Also ich habe mal knapp zwei Jahre in Soest gearbeitet, bin aber gependelt wirklich auch Stunde hin, Stunde zurück. Ich finde die Fahrt auch dahin ganz entspannt und ehrlicherweise finde ich die Stadt auch sehr, sehr cool.
Ja, finde ich auch.
Hat Flair. Ich bin immer auf der Allerheiligen Kirmes. Deswegen war das im Grunde jetzt gar kein großer Ausritt für mich. Es ist immer noch Südwestfalen, wenn man so möchte. Nichtsdestotrotz, Anfang bis Mitte 20 hatte ich mal drüber nachgedacht. Aber dann verschiedene Faktoren. Ich habe dann meine Weiterbildung gemacht zum
Beruf. Das ist ja auch so schön.
Ja, klar.
Ich will ja hier gar nicht weg.
Ja, mit 20 meine Weiterbildung gemacht zum geprüften IT-Projektleiter. Dann war ich 18 Monate jeden Samstag in Soest. So ein bisschen Bachelor-Level, sag ich mal. Fachwirt, wenn man das so möchte. Und dann einen relativ ordentlichen Job gekriegt danach. Und dann war die Sache für mich sowieso klar. Ich habe mich ja nie unwohl gefühlt.
Ja.
Es ist ja, glaube ich, meistens so bei jüngeren Leuten eher das Gefühl, ich könnte was verpassen.
Ja, genau.
Und wenn man dann wirklich mal so ein bisschen hinter so eine Großstadt geschaut hat und auch mal wirklich alle Ecken beleuchtet hat, dann denkt man ja, okay, was ich da verpasse, darauf kann ich vielleicht auch verzichten. Das ist ja jedes so das Seine. Natürlich haben wir in Schmallenberg jetzt nur einen Asiaten, wir haben einen Griechen, wir haben zwei Pizzerien in der Kernstadt, wir haben jetzt keinen Brasilianer, wir können jetzt nicht jeden Abend
Salsa tanzen. Du hast natürlich nicht, sage ich mal, diese Vielfalt, wie du sie in der Stadt hast, wo natürlich noch viel mehr Kulturen einfach zusammenkommen. Da habe ich viel mehr Menschen, die wieder irgendwas machen.
Das wird man auch nicht, das wird man in solchen kleinen Städten noch nicht schaffen. Das wäre auch nicht authentisch. Ich meine, wir haben da irgendwo einen historischen Altstadt kennen in Schmallenberg. Da werden wir jetzt keine Party-Hochbuchhaus machen mit 12 verschiedenen Dancefloors oder so weiter. Das passt auch nicht. Wer das möchte, ist dann wirklich wahrscheinlich besser in einer Großstadt oder in einem Ballungszentrum aufgehoben. Aber das war nie mein Anspruch. Mir ging es wirklich mehr um die direkte Lebensqualität. Ich laufe 2 Minuten, da bin ich im Wald in Schmallenberg. Ich wohne direkt am Kurpark,
ja,
direkt in der Mitte. Und das ist super, dass es passt. Und ich bin da mega zufrieden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und dann eure Lage, die ist ja sowieso zentral. Also von daher, was kann man ja nicht viel verpassen. Genau. Und das Ding ist halt auch, ich habe mit meinem Bruder auch schon über das Thema gesprochen. Der Unterschied ist ja, die Stadt wird ja auch zum Dorf. Der Moment, wo ich da lebe, lebe ich ja auch immer nur in einem Bereich. Und irgendwann hat sich rauskristallisiert, wo die zwei Bars sind, wo ich immer hingehe und wo ich am liebsten essen gehe. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses Gewohnheitsthema, glaube ich, bei den meisten Menschen. Und von daher, es ist ja immer nur so groß, wie du es denkst. Es ist ja immer alles nur im Kopf, ne? Ja, Sauerland, bleiben wir doch einfach mal bei dem Thema. Wie engagierst du dich hier im Sauerland? Also ich sag mal, unternehmerisch natürlich, du machst was, du bist engagiert, hast ein Unternehmen hier oder Unternehmen, entwickelst mal wieder was Neues. Gibt es außerhalb davon was du tust? Also gibt es da was ich nicht weiß?
Bestimmt vieles. Was ist spannend für die Zuhörer, ist immer die Frage. Ja, ich selber achte halt ein Stück weit drauf, so ein bisschen Work-Life-Balance einfach zu halten. Ich gehe 2-3 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Das ist mir wichtig. Ich mache lange Spaziergänge zum Ausgleich, für mich persönlich. Und schaue einfach, dass man so ein bisschen auf sich selber auch reinhört, nach dem Motto, wenn es mal zu viel wird, und du kennst das selber, dann wird es abends auch mal, man hat Bock, dann wird es auch 23, 24, schon mal geht es auch in die Nacht rein, weil man will so ein Ding fertig haben oder man hat so einen krassen Gedanken, den will man jetzt einfach auf die Straße bringen oder man denkt, ey, morgen habe ich die Hälfte davon schon wieder vergessen. Das ist ja bei mir genauso.
Ja.
Deswegen muss man sich irgendwann mal bremsen, beziehungsweise auch mal so ein Stück weit zurückbesinnen nach dem Motto, okay, die Gesundheit ist einfach noch das Wichtigste, was wir haben. Und wir können alle viel arbeiten, wir können alle viel feiern gehen und wir können uns alle gut finden. Nur da sollte man einfach mal so ein bisschen auf sich selber hören. Das habe ich die letzte Zeit einfach noch mal ein bisschen überdacht, weil ich auch wirklich sehr, sehr viel gearbeitet habe in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Und da muss man, glaube ich, einfach mal ein bisschen, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste mit 37, da muss man auch einfach mal ein bisschen kürzer treten, denke ich, beziehungsweise sich einen Ausgleich schaffen, wenn man schon viel tut, dass man dann sagt, okay, sonntags, ey, ich mache das Teil wirklich mal aus. Oder ich gehe jetzt mal ins Spa oder lass mich nur durchmassieren, gehe in eine Sauna, keine Ahnung, alles, was einem gut tut.
Absolut.
Und das kommt, glaube ich, bei vielen einfach ein bisschen zu kurz. Ich meine, es ist ja nicht cool, wenn ich mit 50 Jahren da irgendwie einen Schlaganfall kriege und im Rollstuhl bin, nur weil ich es den Leuten zeigen wollte. Also eigentlich, so 90% ist ja eine Ego-Sache. Es ist ja,
genau.
Bei den meisten Unternehmen man läuft ja zumindest so gut, die können sich hier ihre Lebensmittel kaufen, die können sich sonst, Lebenserhaltungskosten sind da und dann ist eigentlich nur noch, wer fährt den größeren Porsche?
Ja, und am Ende ist eigentlich das größte Gut die Zeit, ne?
Ja.
Also die Zeit und, wie du gerade sagtest, einfach auch dann eben die Zeit für sich selbst.
Definitiv.
Das ist aber bei mir genauso ein Thema gewesen, oder auch immer noch ein Thema, man muss sich einfach ein bisschen Man muss sein Mindset auch dahingehend einfach so ein bisschen drehen und sagen, hey, für was mache ich das alles, ne? Mhm. Ja, und dann muss man halt irgendwie die Balance finden. sehe ich genauso. Hast du denn irgendwie was im Sauerland, wo du sagst, ey, hier Sauerland, das kannst du vielleicht mal ein bisschen besser machen?
Besser kann man vieles machen. Ich meine, wir klagen ja wahrscheinlich auf höchstem Niveau, das denke ich mir zumindest. Natürlich ist es immer ein bisschen nervig als Unternehmer. Wenn ich mal los muss zum Kunden, dann fahre ich halt erstmal 40, 45 Minuten bis zur ersten Autobahn. Das macht jetzt nicht mega Spaß, weil ich komme ja erstmal gefühlt nicht wirklich vom Fleck. Und es dauert halt alles. Es dauert halt alles, Thema Auto. Da wird sich wahrscheinlich in der Zukunft auch noch einiges tun. Ich schreibe gerade witzigerweise meine MBA-Arbeit über das Thema autonomes Fahren. Und da bin ich mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Auch sehr, sehr interessant. Natürlich auch sehr viel mit Datenschutz und Security-Aspekten natürlich. Mhm. Also, da habe ich mir das Thema ausgesucht, das Vor- und Nachteile des autonomen Fahrens. Mhm. Da denke ich mal, das Thema Infrastruktur generell. Ich meine, in Schmallenberg, wenn du Pech hast, fährt einmal die Stunde ein Bus und in der Großstadt habe ich
erst kommt er gar nicht.
Alle zwei, drei Minuten, ja, im Dorf kommt er gar nicht, ja. Am Sonntag zumindest oder Samstags.
Ja.
In der Großstadt habe ich alle zwei Minuten eine S-Bahn oder eine U-Bahn oder weiß der Kuckuck was, oder ich habe ein Uber-Taxi, was mich mitnimmt. Ich komme zumindest, der Mensch will ja eigentlich nur eine Lösung, der will ja irgendwie von A nach B kommen, womit ist ja schon fast völlig gleich.
Richtig.
Ich glaube, beim Thema Infrastruktur müssen wir einfach aufpassen, einfach auch, weil die Menschen werden älter, die sind dann vielleicht nicht mehr ganz so mobil oder dürfen nicht mehr Auto fahren, wie auch immer. Ja, jetzt gibt es in Schmallenberg einen Bürgerbus, das kann ja aber nur der erste Schritt sein, sage ich jetzt einfach mal, um das so ein bisschen zu unterstützen. Also da glaube ich, beim Thema Infrastruktur müssen wir auf jeden Fall noch nachholen, da können wir uns auch coole Sachen abschauen, Dänemark, Kopenhagen, ich glaube, da sind gerade auch schon wieder Politiker unterwegs, schauen sich diese Stadt an, die ja wirklich sehr, sehr nice aufgebaut wurde, wieder von der Picke auf.
Da habe ich einen geilen Fact zu gerade, wo du Kopenhagen sagst. Ich habe den Kopenhagenizer kennengelernt, so nennt er sich, ich weiß nicht mehr seinen richtigen Namen. Wir haben von ihm einen Speak gesehen in Wiesbaden auf einem Event von Scholz und Volkmeister Agentur, die da ansässig ist. Und die machen ganz viele Nachhaltigkeitsprojekte und die machen halt einmal im Jahr ein Event. Und der Typ ist der diese Stadt so geplant hat, unter anderem.
Okay.
Ja, also dem sein Job ist super krass. Also sein Job ist im Endeffekt, die Städte autofrei zu machen.
Ja.
Und das Geile ist, wie der das macht. Der fährt, also wenn ihn eine Stadt anruft und sagt, du pass mal auf, wir brauchen dich, ja, so zum Beispiel wie in Kopenhagen, dann zieht er in Hotels oder in Wohnungen, die dann direkt an diesen Hotspots sind. Und dann macht er das aber meistens zur Winterzeit.
Okay.
Und dann guckt er sich die Wege an, die die Fahrräder fahren und die die Menschen laufen. Und dann plant er nach dem, was ihnen sowieso die Menschen vorgeben.
Mhm.
Und das ist hochgradig interessant, weil da sind so, so interessante Daten auch bei rumgekommen. Und der Typ hat halt Kopenhagen so unter anderem gerade mit den ganzen Fahrradautobahnen und so. Das ist jetzt super krass. Also da fährt ja so gut wie kein Mensch mehr Auto.
Ja.
Finde ich einfach super.
Ich habe die Story auch so ein bisschen von Max Tinius aufgenommen.
Den hast du wahrscheinlich. Den kennst du wahrscheinlich kenn ich, auch.
Ja, genau. Ich habe zwei, drei Mal gehört, mit ihm auch privat mal ein bisschen gequatscht. Die Zeit hatte ich dann mal. Und ich fand das cool. Der pendelt wohl immer dann zwischen Berlin und Kopenhagen. Ist mal eine Zeit lang 3 bis 6 Monate Berlin, 3 bis 6 Monate Kopenhagen. Und er sagt, die Stadt hat einfach dazugelernt. Also es ist eine intelligente Stadt.
Richtig.
Obwohl sie jetzt nicht komplett vernetzt ist. Aber sie hat sich quasi den Bürger so geöffnet. Also sie hat sich, wie du schon sagst, durch die Daten, die man da entwickelt hat, durch diese intelligenten Daten, die man aufgenommen hat, hat man quasi die Stadt so erschaffen, wie der Bürger es gerne hätte.
Ja.
Und das ist halt komplett anders gedacht, weil häufig werden ja einfach Infrastrukturen vorgegeben.
Genau.
Nach dem Motto, nutzt die. Warum? Wir haben euch eine Autobahn gebaut, jetzt nutzt die doch.
Warum nutzt die denn hier geil?
Und das ist halt so ein bisschen der andere Ansatz. Sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Und ich denke, da müssen einige Kommunen und Städte einfach noch ein bisschen nachholen, aufholen.
Auch dieses Datengetriebene, also auch verstehen, dass Daten nicht immer was Schlechtes sind.
Ja.
Ne? Gerade, das sind ja meist digital erhobene Daten mittlerweile. Und glaube ich auch, da muss aber natürlich im Sauerland, das geht nur durch die zusammen zwischen den Kommunen. Und weil am Endeffekt geht es ja auch darum, von A nach B zu kommen und von der einen Kommune in die nächste zu gelangen.
Mhm.
Ne, weil ich sag mal, in Winterberg kannst du auch zu Fuß gehen, wenn du es wollen würdest.
Mhm.
Hier würde ich auch sagen, kann man bestimmt einen ganzen Teil autofrei machen in dieser Stadt und das würde der gut tun. Gerade auch was die Einkaufsstraßen und die ganzen Gegenden angeht, bin ich zu sagen, Autos raus, weil...
Oder jetzt in der Hochsaison beim Skifahren?
Ja, total. Also ne, dieses ganze Park-and-Ride-Thema. Ich war in Rotterdam vor 3 Jahren mit meiner Frau. Und das ist total easy beim Parken. Du stellst dein Auto ab, das Nummernschild wird sowieso schon erfasst, wenn du in die Stadt fährst so ungefähr, stellst es ab, gehst an den Automat, tippst kurz dein Nummernschild ein, kriegst dein Ticket und der ganze Rest der Stadt ist mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und das ist ja super angenehm. Ne?
Da muss es ja irgendwo ein Stück weit, oder da wird es ja wahrscheinlich auch ein Stück weit hingehen. Und ja, wie gesagt, da glaube ich, dass noch Nachholbedarf ist. Aber es sind wirklich, wenn ich jetzt vergleiche Stadt und Land, wenn du wirklich mal diesen krassen Schnitt machst, das sind wirklich nur wenige Punkte, wo ich sagen würde, das würde mir jetzt...
Also so viel besser sind die Städte nämlich teilweise gar nicht,
was das heißt. Ich sehe da gar nicht so viel Pluspunkte bei den Städten, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Ich meine, das kann jeder selbst für sich. So objektiv wie möglich betrachtet, sehe ich jetzt wirklich nicht so viele. Du wirst in Berlin bist du zum Beispiel einer von vielen. Wenn du ein Startup gründest, ist das völlig ganz normal. Da melden sich, glaube ich, jeden Tag 500 neue Startups an, so ungefähr.
Ja, und dann 400 wieder ab.
Ja, so, das ist ja gang und gäbe, das die Sachen. Und hier in der Region, im HSK oder im Sauerland, ist es ja schon eher was Besonderes. Nach dem Motto, mein Gott, da traut sich jemand, wahrscheinlich ja auch ohne Venture Capital oder irgendwas da mal in die Wege zu leiten. Und in Berlin, da hast du das Ding noch nicht fertig entwickelt, der erste Prototyp, und du hast, ist übertrieben, schon die erste Kohle, die erste Runde eingesammelt.
Absolut. Gerade noch vor 3 Jahren war das natürlich noch viel intensiver. Jetzt aktuell will ja keiner richtig Geld geben.
Schwierige Zeit.
Ja, schwierige Zeit.
Muss man sehen, wo auch die, auch selbst Tech-Firmen, die lassen ja Federn, beziehungsweise bekommen wir gerade auch heute noch mit, beziehungsweise die Woche, Microsoft, SAP, aber auch Automotive Ford, gerade in Köln. Ja. Also es ist momentan sehr viel Unruhe auch, weil auch, glaube ich, gerade wenn man nochmal den Automotive-Markt sieht, die haben ja wirklich verschiedenste Kriege gleichzeitig zu kämpfen. Also es ist ja wirklich schon enorm, was da gerade abgeht. Thema Energie, Thema Elektro. Dann die ersten Stimmen nach dem Motto, Elektro ist doch nicht so nachhaltig. Jetzt gehen wir doch vielleicht auf Wasserstoff, wie auch immer. Der Hybrid, der jetzt gar nicht mehr diskutiert wird. So, ich war selber ein Hybrid, ehrlicherweise, einfach so als Übergang.
Weil noch nicht so richtig...
Ich wollte kein Vollelektro, weil ich nie wusste, Thema Ladestation und so weiter, wenn man mal wirklich unterwegs ist, passt das alles.
Infrastruktur ist nicht so geil.
Ja, deswegen, das sind alles so für und wieder, wo man hinterher so gedacht hat, okay, das Thema Fachkräftemangel, gerade auch beim Thema Cybersecurity, habe ich jetzt noch gelesen, LinkedIn-Beitrag, 150% gestiegen, die Leute werden also gesucht, auch händeringend in den Bereichen. Das Thema Zulieferer, die kriegen nicht mehr die ordentlichen Teile, es geht nicht mehr so wirklich vom Band. Also es sind ja wirklich zig Dinge, die da eine Rolle spielen. Autonomes Fahren kommt ja gleichzeitig noch dazu. Ich glaube, Mercedes war jetzt der erste mit Level 3. Bis Level 5 geht's. Level 5 ist vollautomatisiert, also vollautonom. Das sind alles Dinge. Und das war früher natürlich alles scheinbar etwas einfacher. Die Welt ist einfach grundsätzlich schneller geworden, schnelllebiger geworden. Und deswegen, glaube ich, kann man gar nicht mehr, früher hat man bei Bewerbungsgesprächen gefragt, was ist denn so Ihr 5- oder 10-Jahresplan? Ich bin ja froh, wenn ich die nächsten 5 Tage weiß, was
so.
Da fehlt auch, glaube ich, so ein bisschen die Sicherheit, beziehungsweise ich weiß auch gar nicht, was man da gesellschaftlich oder politisch großartig ausrichten kann, weil in Summe und aufgrund der Globalisierung ist es wirklich so schnell geworden. Du hast so viele Abhängigkeiten.
Total. Auch für die Kids, ne? Also alle, die jetzt so überlegen, was will ich denn mal machen? Ich glaube, da kommt das halt dicker. So, weil für die ist es perspektivisch. Es gibt 1000 Möglichkeiten und keine.
Ja, die... Ne?
So ist immer mein Gefühl, ne? Du kannst 1000 Sachen machen, aber welche davon?
Deswegen, ich habe mal einen interessanten Bericht gelesen, passt gerade dazu. Früher sprach man von der Midlife-Crisis. Jetzt spricht man schon von dieser Quarter-Life-Crisis, dass die Kinder oder die Jugendlichen, Heranwachsende, wie auch immer, die müssen jetzt die erste wirkliche Entscheidung treffen. Aber diese Entscheidung, das ist ja zumindest das Mindset von vielen Kindern, muss ich ja dann erstmal jahrelang in diese Richtung machen. Also ist das nicht ohne. Vielleicht auch eine gewisse Perspektivlosigkeit aufgrund, gerade ziemlich schizophren, aber aufgrund gerade des Überangebots von Möglichkeiten. Ja. Ich meine, wahrscheinlich über 20.000 mögliche Studiengänge alleine schon. Und man überlegt 3, 4, 5 Mal, ich will jetzt keinen Fehler machen, ich will es auch allen recht machen, die Eltern haben eine Erwartungshaltung. Deswegen, ich glaube, es ist schon heftiger geworden.
Aber da sage ich auch immer den Jungen, die Erwartungshaltung der Eltern, die kann auch egal sein.
Ja,
weil am Ende, ne, das ist ja auch immer dieses Thema, was wir in Deutschland haben, wir brauchen Leute im Handwerk. Wer ist denn im Endeffekt dafür verantwortlich, dass man auch ins Handwerk geht? Nicht nur das Handwerk selbst, es ist ja auch die Kommunikation über das Thema Handwerk.
Wie sexy mache ich das?
Genau, weil das ist ja eigentlich ein geiler Beruf. Und wenn du heute in Deutschland einen geilen Handwerksbetrieb
hast... Ich könnte es gerne, ich habe davon.
Ja, ich glaube, dann hast du eigentlich ein tolles Unternehmen und hast wahrscheinlich auch gute Umsätze. Findest nur niemanden, der dir dabei hilft, dieses Unternehmen weiter aufzubauen. Und das sehe ich schon auch als ja, schwierigen Punkt. Es kann halt nicht jeder studieren und es muss auch nicht jeder studieren. Es muss auch
nicht jeder Unternehmer werden.
Und es muss
auch, du kannst auch einen super Meister machen oder Techniker.
Und es muss auch nicht jeder Arzt werden. Ne?
Verdienst trotzdem tolles Geld und bist happy. Im Endeffekt geht es auch darum, glücklich zu sein, was man tut.
Richtig.
Ich meine, das ist relativ einfach. Du hast gesagt, Erwartungshaltung der Eltern, klar. Nichtsdestotrotz, nicht alle haben schon mit 16, 17, 18 das Mindset nach dem Motto, ich mache mein eigenes Leben, das ist mein Leben. Weiß ja selber, wie es dann schon mal ist.
Genau, also ich war auch jetzt nicht, ich sag mal so, ich war kein guter Schüler. Ne?
Ja,
und sowohl auf die gute Schule. Ich habe meine Sachen auch irgendwie so gemacht und habe mich dann durchgekämpft und am Ende habe ich irgendwo doch mein, ja, so den Punkt gefunden, wo ich gesagt habe, ja, das macht mir irgendwie Spaß, diese Richtung, die will ich einschlagen. Und
ich bin ehrlicherweise durch Zufall an die IT gekommen. Ich habe mich wirklich, ich war auf der Höheren Handelsschule, habe das auch ganz ordentlich gelöst. Davor will ich jetzt gar nicht sprechen. Also man hat es zumindest zur Höheren Handelsschule geschafft, wie auch immer.
Mhm.
Ich habe mich als Verwaltungsfachangestellter beworben bei den Städten.
Mhm.
Und bin wirklich durch Zufall dann, als die Stadt Schmalenberg mich angerufen hat, Mensch, Herr Richter, können Sie sich auch vorstellen, als Fachinformatiker zu arbeiten. Damals hätte ich gar nicht gedacht, ich habe zwar seit 12, 13 Jahren, also ich, mit meinem ersten Konfirmationsgeld habe ich da, glaube ich, meinen Rechner gekauft. Hatte zwar schon immer den Rechner irgendwie am Start, aber ich wäre damals gar nicht auf die Idee gekommen, auf der einen Seite damit Geld zu verdienen irgendwo. Auf der anderen Seite war für mich klar, ey, du machst höhere Handelsschule, also musst du irgendwas mit Büro, Industrie, Behörde und so weiter. Deswegen, das ist eigentlich völlig hirnrissig, dass man etwas, was man eigentlich liebt, dann gar nicht mehr auf dem Schirm hat, weil man gerade irgendwas etwas anderes tut. Und so können sich auch Prioritäten irgendwo verschieben wieder. Und genauso ist es dann gewesen in den 6 Jahren, wo ich mir irgendwann gedacht habe, Mensch, du bist auf keinen Fall irgendwie Entwickler, sag ich mal. Programmierung war völliger Horror für mich. Auf der anderen Seite so richtig technisch, ja, macht irgendwo Spaß, aber ich war jetzt auch keiner, der zum letzten RJ45-Kabel da, das OSI-Modell da irgendwie auswendig konnte mit den 6 Schichten. Da habe ich mir gedacht, ist IT wirklich das Richtige? Und da bin ich halt auf den IT-Projektleiter gestoßen. Und
ja, da bist du halt auch anders kreativ, ne?
Ja, ich habe schon immer Spaß dran gehabt, Dinge zu organisieren, das große Ganze zu sehen und Leute auch voranzutreiben, so im Team.
Cool.
Und konnte das einfach verbinden. Und schon hat man wieder, also schon mal ist es nur ein ganz kleiner Grat, den man einfach verdrehen muss und oder sich drehen muss, sich winden muss irgendwo. Und schon hat man wieder das Passende. Es ist gar nicht mal so, nach dem Motto, ich muss jetzt einen riesen Cut machen, das passt alles nicht mehr. Und dann häufig sind so ganz kleine Stellschrauben, das den Leuten vielleicht mitzugeben, Leute, tut das, was euch gut tut. Und wenn ihr merkt, es passt doch nicht ganz, ey, einfach mal in euch gehen, vielleicht kann ich mit 2, 3 einfachen Dingen das was lösen und bin wieder happy. Also.
Ja, finde ich aber auch, genau, das ist ja das Ding. Du musst ja erstmal Dinge tun manchmal, um rauszufinden,
was möchte ich und was möchte ich nicht. Ganz besonders, was möchte ich nicht.
Ja, absolut. Also wir haben das auch hier gehabt. Wir haben auch immer mal Praktikanten und Praktikantinnen und so. Das ist auch immer schon cool, mit denen auch zu reden und zu erfahren, weil die merken ja auch teilweise schon super schnell, ja, nee, eigentlich ist das gar nicht so das, was ich machen will, ne? Und andere sagen, ja, ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte, bin ich bei euch gelandet und irgendwie finde ich das ganz cool, so, ne? So hier Thema Branding und auch so kreativ sein und eine Marke bauen und was entwickeln. Und das finde ich immer schön. Und
häufig sind das ja die Schüler, die in der Schule einfach, weil das Schulsystem einfach so ist, wie es ist.
Richtig.
Ich kam damit auch nicht wirklich super klar. Weil ich bin dann, es ist ja wirklich gemacht für visuelle Menschen und für vielleicht noch ein bisschen auditive Menschen.
Genau.
Ich bin jetzt der völlige Kinesthet. Ich brauche halt immer was zu verstehen, muss ich eigentlich immer greifen.
Ja.
Sieht die Schule ja gar nicht vor. Vielleicht irgendeine Waldorfschule, aber nicht in dem Schulsystem, wo ich zum Beispiel war. Und schon ist man ein Stück weit abgehängt. Das sind alles so Dinge, das Schulsystem ist ja wirklich ganz klar getaktet. Und meistens sind diese Potenziale, die ein Kind hat, dieses
Kreativ. Die gehen runter. Die
gehen einfach runter.
Ja.
Weil du in der Masse wirklich da mitschwimmen musst. Das finde ich sehr, sehr schade.
Ja, das finde ich auch schade. Also das ist natürlich auch schwierig zu lösen, weil es halt einfach ein systemisches Thema ist. Man kann super viel darüber sprechen.
Ja.
Und da gibt es so viele Ansatzpunkte. Also ich glaube, da können wir eine eigene Folge drüber machen.
Podcast über Bildung.
Ja, das Schöne ist, ich habe tatsächlich schon auch in vorherigen Podcast-Folgen immer mal kam mal wieder das Thema Schule auf und es sind immer die ähnlichen Ansichten, ne? Weil auch heute viele Eltern ja mit einem anderen Blick da, wir sind natürlich auch in einem System, das hat sich seit 100 Jahren nicht verändert, gerade in der Schule. Und jetzt ist natürlich eine Generation, die Nachkriegsgeneration, die Kinder davon sind die ersten, die so auf dieses Schulsystem geguckt haben und gesagt haben, ja, irgendwie brauche ich das ja gar nicht so richtig, ne? Irgendwie so, sind jetzt hier so Computer und Mathe und Taschenrechner und
man lernt irgendwas über Matrizen und Kurvendiskussion, jetzt nicht an meine letztes Jahr in der höheren Handelsschule denke, aber in der Steuererklärung geht es. Das kann dir keiner beigebracht.
Oder auch das Thema Werte und Sprechen.
Ja.
Und Rhetorik, ne? Also ich glaube, das wird auch in Zukunft einfach viel, viel wichtigeres.
Mal Pitch zu machen, stell dich mal vor in 30 Sekunden und so weiter sagen. Also wirklich mal so in Richtung, neben dem klassischen Bewerbertraining, wirklich mal Sachen, die ja passieren können. Ey, du fährst einen Fahrstuhl und lernst dann interessanten Menschen kennen und einfach mal was rauszuhauen nach dem Motto.
Genau.
Das sind Dinge, die Schule einfach nicht vermittelt. Sie geht nicht mehr auf die Bedürfnisse von heute ein, würde ich sagen.
Ja, da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Also wer weiß, vielleicht machen wir mal eine Talkrunde darüber mit ein paar Leuten. Fände ich super geil. Im Idealfall hätten wir dann natürlich noch einen Lehrer dabei. Fände ich mal spannend. Kommen wir noch mal ganz kurz auch zurück auf das Sauerland speziell.
Ist ja abgeschweift.
Ja, aber ist doch gut. Also das ist ja auch das, was wir hier so ein bisschen erwirken wollen. Ne? Also lass uns reden. Und ich glaube, gerade diese Themen, die beschäftigen dich ja auch persönlich, wie man merkt. Das ist auch wichtig, einfach auch so ein bisschen zu erfahren, wer steckt denn so hinter dem Benjamin. Und ja, das Thema Sauerland. Also wir haben ja diesen Sauerland-Valley-Begriff mal in den Raum geworfen. Ja, das haben wir jetzt einfach mal so getan. Wir haben gesagt, ja, Sauerland Valley, Fun Fact, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, ist ungefähr genauso groß wie das Silicon Valley, das Sauerland.
Ah,
ja.
Okay.
Und wenn du diesen Begriff hast, wie definierst du den?
Sauerland jetzt.
Sauerland Valley. Komplett aus deiner Sicht der Dinge.
Aus meiner Sicht der Dinge, Sauerland Valley, okay, wenn man jetzt die Verbindung schafft, was ihr ja auch machen wollt, was ihr auch cool hinkriegt mit dem Thema Startups und Gründer und das ein bisschen diese Vernetzung. Ich glaube, unser Vorteil hier ist es einfach das Thema Eintagsfliegen und so weiter. Also du bist nicht einer von vielen, deswegen ist da der Zusammenhalt auch im Gründerspektrum nochmal ganz, ganz anders. Ich meine, wir haben uns heute kennengelernt, ich habe dich schon eingeladen nach Schmallenweg,
ja.
Wir haben schon überlegt, was kann man Cooles gemeinsam machen, haben vielleicht schon 2, 3 Projekte im Kopf und man hat, glaube ich, so ein gewisses Urvertrauen, weil man hier im Sauerland sagt, hey, hier sind die...
Hier gibt es keine bösen Menschen.
Hier gibt es auch böse Menschen, aber ich habe halt schon in vielen Region Schaumschläge und Leute erlebt, die jetzt erstmal die Klappe so aufrissen, da kam so gar nichts rüber. Und der Westfale ist ja von seiner Art her eher so ein bisschen Understatement, leider in vielen Bereichen. Also wir haben ja total krass viele Weltmarktführer, die es vielleicht noch gar nicht drüber schaffen, ihre PS wirklich auf die Marketingstraße zu bringen. Das ist wieder der Umkehrschluss
dabei. Ja.
Aber viele Leute halten sich ja erstmal bewusst zurück, finde ich auch sehr, sehr cool, erstmal so ein bisschen Understatement zu betreiben, als da irgendwie die Klappe aufzureißen, dann kommt nichts. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass wenn man sich dann doch was traut, das Vertrauen gefasst hat in den Menschen selber rein, dann da gemeinsam was zu machen, dann ist die Bindung, glaube ich, nochmal, was anderes, als wenn du jetzt 1000 Leute in Berlin hast, wo du weißt, ey, 800 von hier in diesem Raum angenommen, man hätte mal so eine Halle mit 800, mit 1000 Gründern, ey, in einem halben Jahr sind 800 nicht mehr da.
Ja.
Das ist halt diese Nachhaltigkeit. Ich glaube, das hat der Sauerländer ein Stück weit irgendwo auch im Blut, weil wir haben hier irgendwo Wald, wir haben hier irgendwo Natur, wir schauen, dass jetzt nicht alles verschmutzt ist, wir heben irgendwie im Garten unseres Zeugs auf, auch wenn wir es nicht hingeschmissen haben.
Ja, so
habe ich zumindest die Nachbarn und Sauerländer kennengelernt. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Fall, dass wir nichts Kurzfristiges planen. Also ich glaube nicht der schnelle Erfolg nach dem Motto, hey, lass mal schnell Cash machen, aber dann
genau. Das
spricht die halbe Stadt schlecht über dich. Ich glaube, da ist nochmal so eine andere Verbindung. Und ich habe immer den Satz so von meinen Eltern im Hinterkopf, der damals völlig negativ assoziiert ist, nach dem Motto, was sollen die Leute bloß denken? Ja, der ist eigentlich, der schränkt dich ein Stück weit ein, hält dich aber auch davon ab, völlig irgendwo abzudrehen
oder
durchzudrehen. Also man achtet so ein bisschen Achtsamkeit.
Mhm.
Im Sauerland liegt halt keiner 2 Wochen irgendwo, das müffelt ein bisschen und irgendwo weiß ich, okay, da ist jemand umgefallen irgendwo,
wie
in Köln, im 17. Stockwerk, wo keiner jeden kennt, also völlig anonym ist. Das wird halt bei uns, zumindest bei uns in der Gegend, in unserer Straße nicht passieren. Da würde man nach 2, 3 Tagen fragen, ey, wo ist der und der eigentlich?
Ja.
Man kümmert sich, man ist achtsam, man ist nachhaltiger vielleicht etwas als in anderen Regionen. Und ich glaube, das zeichnet das das aus. Und wenn wir diese Eigenschaften packen, als Gründer irgendwo zu nehmen und für uns zu nutzen, dann ist das schon sehr, sehr stark.
Ja, dann sind wir, glaube ich, auch, dann ist das ist unser USP, kann ich sagen. Ja, das ist ja, auch schon unser gemeinsamer USP. Ja, schon, das ist doch eigentlich schon. ganz schön auf den Punkt gebracht. So.
Das sind Thema Werte. Thema Werte, ja. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Und einen Ausreißer würde ich gerne noch machen. Okay. Und zwar Thema LinkedIn, hast du vorhin mal angesprochen. Du bist da, glaube ich, auch so ein bisschen aktiv, ne? Oder
ich bin, ein bisschen was? Ne? Ich bin ein bisschen aktiv, wenn mir was, ich poste jetzt nicht mega viel, aber ich denke mir halt immer, ist das interessant für das, was ich jetzt bringe? Oder ist das eher so nach dem Motto, ich hau jetzt mal wieder was raus, weil ich einmal pro Tag posten muss? Das mache ich jetzt nicht. Sondern ich schaue wirklich, dass das werthaltige Informationen sind, wo ich denke, damit können die Leute auch was anfangen oder kommentiere einfach mal gewisse Dinge, aber dann auch nur im Rahmen, wo ich sagen kann, das macht Sinn oder mal humorvoll oder ein bisschen Spaß, dann darf ja auch durchaus sein. Ja, das war das Thema mit der Netzagentur und der Faxgeschichte. Mhm. Da hat man dann natürlich ein bisschen Blödsinn geschrieben, das ein bisschen auf die Schippe genommen. Das gehört auch dazu, weil Beruf darf auch Spaß machen.
Ja, absolut. Aber du würdest schon sagen, also wenn wir mit dir vor allem in Kontakt treten, wäre das LinkedIn, glaube ich, auch ein ganz guter
sehr
Kanal.
Gerne,
ne?
Sehr gerne.
Bist du denn da... würdest du Unternehmern im Sauerland empfehlen, sich auch mal mit der Plattform auseinanderzusetzen?
Wie so viele Dinge hat es aus meiner Sicht Vor- und Nachteile. Vorteile natürlich, man hat schnell eine gewisse Reichweite, man lernt Leute kennen, die man so natürlich nicht kennengelernt hätte. Nachteil ist, es ist ein Zeitfresser, wenn man es ordentlich machen möchte. Mhm. Ordentlich, weißt du selbst, ordentlich im Sinne von, ich schreibe nicht nur was, sondern ich mache mal Videocontent, ich recherchiere mal was, ich hau mal wirklich einen Fachartikel raus, sind das natürlich Dinge, die Zeit kosten. Und ich glaube, so ein gesundes Mittelmaß. Also ich würde niemals ganz drauf verzichten. Ich sehe das jetzt aber auch nicht als meine Leadmaschine an, dass ich dann 1000 Neukundenaufträge bekomme. Natürlich habe ich ja 2-3 Mal im Jahr Glück. Man kam auch mal ein richtig fetter Auftrag, sag ich mal, über LinkedIn. Aber damit sollte man nicht rechnen. Man sollte es wirklich so wirklich als für eine Art Facebook für Erwachsene beziehungsweise für Berufstätige sehen. Mit ein bisschen mehr Stil, sage ich jetzt einfach mal, dass man nicht alles raushaut, sondern im Grunde aber ist es ja immer noch anonym. Ich öffne mich ja nur so, wie ich mich öffnen möchte.
Genau.
Und ist auch mit Vorsicht zu genießen. Da können sich auch, weiß Gott, du guckst den Leuten ja nur vor das Profilbild. Ja. Und was ich da hinschreibe, das ist ja erstmal nicht valide. Das kann ich ja nicht, habe ich ja nicht geprüft. Es kann also alles um nichts sein.
Ist ja auch irgendwo irrelevant, was da steht. So, bis zu einem gewissen Punkt, ja.
Also deswegen, ich halte LinkedIn für sehr interessant, auch irgendwo wichtig, aber ich würde es nicht überschätzen. Ich halte den menschlichen, den sozialen Kontakt. Ich versuche wirklich jedem Kunden, den ich habe, und das sind alleine schon 30, 40 Datenschutzkunden, ich versuche da wirklich jährlich einmal persönlich da zu sein.
Ja.
Und auch bei Security-Projekten, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt mal ein paar Monate reinhauen, versuche ich dann auch mal wieder eine persönliche Session einfach einzubringen. Weil wie gesagt, wir sind soziale Wesen, wir brauchen diesen Kontakt meiner Meinung nach auch, um uns auch zu verstehen, auch diese die Dinge, die man nicht ausspricht, einfach zu sehen, Gestik, Mimik, geht's dem gut, geht's dem weniger gut, was hat er auf dem Herzen, gerade auch im Team. Und das kann ich nicht über Teams oder über Zoom oder Videocalls.
Bin ich voll deiner Meinung.
Und das, wie gesagt, und da ist LinkedIn ist für mich ein Kanal, ein kann auch ein Lead-Kanal sein, kann auch sein, ein Stück weit, ich positioniere mich. Ich habe Expertenstatus vielleicht auch erlangt in gewisser Weise.
Ja.
Alles gut und schön, aber es ist nur eine Unterstützung.
Genau, am Ende musst du dich ja selbst beweisen.
Am liebsten mache ich immer noch Kaltanrufe selber. Ich mache wirklich sehr, sehr gerne Vertrieb und ich rufe auch bei den Unternehmen selber noch an und sage, hey Leute, ich glaube, wir sollten mal sprechen. 15 Minuten Zeit. Sie können im Grunde nichts verlieren, außer 15 Minuten. Und wenn Sie sagen, hier, dann haben wir uns kennengelernt im schlimmsten Falle, dann haue ich wieder ab.
Ja, was soll passieren?
Nein, das macht Spaß und deswegen lasse ich mir das auch nicht nehmen, auch nicht durch LinkedIn, auch nicht durch sonstige, weil dieses Zwischenmenschliche, auch das, was wir gerade haben, ist einfach mega wichtig, macht mega Spaß und so lernt man den Menschen auch einfach kennen.
Absolut. Also kann ich dir nur so bestätigen und ich sehe das auch im Team, auch Zusammenarbeit, auch was du vorhin erwähnt schon hattest, dieses an einem Ort sein und gemeinsam an was bauen, gemeinsam was entwickeln, das ist einfach 1000-mal effektiver.
Ja.
Es geht digital, aber ja, das wird nie so geil wie real.
Man muss nicht mehr für jede halbe Stunde nach München fliegen.
Absolut.
Oder so weiter. Das hat schon Vorteile.
Zeit spielt uns ja auch im Sauerland ein bisschen in die Karten, ne? Dass man einfach auch ein paar Sachen digital erledigen kann.
Definitiv.
Ist ja für uns dann auch für die Region super. Ne?
Ich freue mich, dass ich nur vielleicht 2-3 Mal die Woche unterwegs sein muss und nicht 6-mal die Woche. Er hat auch ja Lebensqualität. Ich meine,
und bietet Menschen mit manchen Jobs vielleicht auch die Möglichkeit, mit dem Gedanken zu spielen, ins Sauerland zu ziehen.
Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ich kann ja immer noch für eine Münchner, Hamburger, Berliner Firma arbeiten und habe hier trotzdem super Region.
Ja. Ey, und ein schönes Häuschen und einen Garten und geilen Wald.
Und eine coole Agentur direkt um die Ecke.
Ja, genau. Und einen sehr guten IT-Spezialisten. Ja,
danke, danke.
Also ich bedanke mich bei dir. War eine richtig schöne Runde. Also eine Zweier.
Kann ich gut zurückgeben.
Hat Spaß gemacht.
Ich bin ja mal fortgeführt, wenn du schon gesagt hast.
Sehr gerne. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du noch vorhast. Und ganz kurz für alle da draußen, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wo kann man dich erreichen? Wo kann man sehen, was du so tust?
Also wie du schon gesagt hast, LinkedIn bin ich recht aktiv. Schreibt mich da gerne an. Überhaupt keine Frage. Ansonsten Benjamin Richter Schmallenberg eintippern. Also, da steht meine Handynummer, da sind meine Mailadressen. Einfach anrufen, schreiben. Ich denke mal, ich bin da recht offen für neue Impulse, Feedback oder sonstiges oder Anfragen. Gerne.
Cool. Ich danke dir für deinen Besuch.
Ja, und schön, dass ich sein durfte.
Ja, sehr gerne. Schönen Tag dir. Ne?
Gleichfalls.
Bist du Macherin oder Macher aus dem Sauerland und willst deine Geschichte mit uns teilen? Dann schreib uns gerne eine Nachricht an info@sauerlandvalley.de oder melde dich einfach über unsere Social-Media-Kanäle.